Hi, heute habe ich Erwin Mattes zu Gast und wir sprechen darüber, wie sich Produktmanagement in den letzten Jahrzehnten verändert hat und in Zukunft weiter verändern wird. Es ist ein sehr persönliches Gespräch geworden, aus dem du sicher einige Anstöße mitnehmen kannst. Vielleicht erkennst du dich an der einen oder anderen Stelle auch wieder. Erwin ist eine bekannte Größe in der deutschsprachigen Produktmanagement-Szene in der Industrie und er gibt uns Einblicke in seine lange Erfahrung und ja, vielleicht auch ein paar väterliche Ratschläge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anhören dieser Folge. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Produktmanagement Impuls. Wir sind Bernadette, Anselm und Jonathan und wir sind deine Hosts in dieser Sendung. Das Thema Produktmanagement verbindet uns und wir möchten Führungskräften, Produktmanagern und Produktmanagerinnen in der Industrie dabei unterstützen, nachhaltig erfolgreiche Produkte zu gestalten und auf den Markt zu bringen. Jonathan und ich machen das mit Training, Coaching und Beratung mit unserer Product Lounge. Anselm hat mit Evolute eine Software auf den Markt gebracht, die Produktmanagern durch den Aufbau eines Anwenderbeirats dabei hilft, Produktflops zu vermeiden und neue Produkte 10-30% schneller auf den Markt zu bringen. Hier im Podcast geht es daher um modernes Produktmanagement, strategisches Wissen für Produktleadership, Transformation zu mehr Marktorientierung oder kurz, wie du den nächsten Umsatzbringer kreierst. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Noch ganz kurz, bevor es losgeht, ein Hinweis in eigener Sache und weil Erwin es anspricht. Ich habe ein Trainingsprogramm als berufsbegleitende Weiterbildung für Produktmanager und Produktmanagerinnen auf den Weg gebracht, das PM Upgrade. Es gibt es als Präsenzformat und als Live-Online-Format. Den Link dazu findest du in den Shownotes und du kannst dich jetzt für beides anmelden, wenn du Produktmanagement wirklich verstehen und beherrschen willst. Ich freue mich auf dich im Programm und jetzt aber ab in die Folge und das Gespräch mit Erwin Mattes. Hallo Erwin, ich freue mich riesig, dass du heute hier mit mir im Podcast bist.
Ich freue mich auch. Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Für die 5 Menschen, die uns zuhören und die dich noch nicht kennen, stelle ich dich einmal ganz kurz vor. Du bist Kommunikations- und Marketingberater für erklärungsbedürftige Produkte. So bezeichnest du dich, glaube ich, auch selber.
Ja.
Du bist seit 40 Jahren, beschäftigst du dich mit dem Thema Produktmanagement und der Vermarktung komplexer Produkte. Und du hast auch selbst als Produktmanager für ein technisches Softwareprodukt angefangen.
So ist es.
Parallel hast du dann auch eine Karriere als Trainer und Berater gestartet und dich dann auch ganz schnell damit selbstständig gemacht. Und deine Learnings, die sind dann in dein Buch reingeflossen, für das man dich ja kennt, ne? Das Praxishandbuch Produktmanagement, das ist in der ersten Auflage schon vor 25 Jahren erschienen und heute in der 8. Auflage ein echter Klassiker und Evergreen, der in jedem Produktmanager-Regal eigentlich stehen sollte, der, glaube ich, auch vielen Produktmanagern gerade den Einstieg in den Job sehr erleichtert hat. Und du hast auch einige weitere Publikationen veröffentlicht, vor allem eben zum Thema Vermarktung und auch Dienstleistungsmarketing. Und dein jüngstes Werk ist das Buch Erklärungsbedürftige Produkte bewerben und verkaufen, was jetzt gerade im März erschienen ist oder im Februar, ne? So, also Anfang.
Im Januar schon.
Im Januar schon, Anfang des Jahres. Genau. Und dein Wissen und deine Erfahrungen beziehst du nach wie vor aus deiner sehr aktiven Beratertätigkeit mit vielen auch namhaften Unternehmen. Und genau darum soll es heute auch in unserem Gespräch gehen. Mir sitzen 40 Jahre Erfahrung im Produktmanagement gegenüber und ich will wissen, was du über Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren von technischen Produkten gelernt hast und welche Veränderungen hast du gesehen? Wie schaust du auf aktuelle und zukünftige Veränderungen im Produktmanagement?
Also ich werde mein Bestes geben.
Und wenn du jetzt an jetzt deine ersten Jahre im Produktmanagement zurückdenkst, gab es da ein Erlebnis oder ein Projekt, ein Produkt, das dich besonders geprägt hat?
Ja, also ja, ich habe diese Frage erwartet. Es war nicht ein Erlebnis oder ein Produkt, sondern es war ein Abschnitt in meinem Leben. Die ersten, ich würde mal sagen, 10, 15 Jahre meiner Karriere, ich hatte das wahnsinnige Glück, mit wirklich begnadeten Vertriebsleuten des Marketers zusammenarbeiten zu dürfen, neben denen, mit denen zu arbeiten, ihnen zuzusehen, von ihnen zu lernen und halt deren Erfahrungen aufzusaugen und ihre Zugänge. Und von dem habe ich wahnsinnig profitiert und ich zehre bis heute davon. Und deine nächste Frage wäre wahrscheinlich, na, was ist es denn? Was hast du gelernt von diesen Leuten?
Ja.
Also es sind zwei Punkte. Das eine ist, die Limits sind im eigenen Kopf. Also wenn du wohin möchtest, wenn du was erreichen möchtest, wenn du Ziele hast, um dorthin zu kommen, erwarte nicht, dass das von außen passiert oder dass die Störfaktoren in der Außenwelt bestehen, sondern das, was bremst, sind meistens die irgendwelche Werte oder Glaubenssätze, irgendwelche Einschränkungen, die man mit sich herumschleppt, die einen davon abhalten, die Vision zu verwirklichen, die man vor sich sieht und die man gerne erreichen möchte. Ja. Also Limits sind im Kopf. Ja. Und der zweite große Lerneffekt aus der Phase damals war, dass wir diese Menschen beigebracht haben, wie man einen Perspektivenwechsel durchführt. Also zu erkennen, was will ein anderer Mensch, was möchte ein Mensch in einer anderen Rolle, was möchte ein Kunde, ein Kollege, was möchte jemand in der Geschäftsleitung, was sind die Interessen von Finanziers, von Stakeholdern. Also einfach zu verstehen, sich wirklich sich rein zu versetzen in eine andere Rolle, in einen anderen Menschen, in eine Zielgruppe von mir, wenn man so will, und aus dem Verständnis heraus zu operieren, das verändert den eigenen Zugang komplett. Also im Grunde geht es immer um die Frage, wer will was von wem. Und das habe ich damals lernen dürfen. Und von dem profitiere ich bis heute. Und das zieht sich durch meine Arbeit, dieser Perspektivenwechsel.
Ja, das ist jetzt auch gleich eine interessante Richtung, in die unser Gespräch da auch geht, weil es nämlich, wenn wir jetzt hier über Produktmanagement reden, es gar nicht um fachliche Skills oder technisches Know-how oder irgendwas geht, also was du beschreibst, sondern dass beide Dinge, beide Learnings, die du nennst, sind ja persönliche Dinge, die in einem selber drin sind.
Ja, so ist es.
Also so auch das Thema, was traue ich mir selber zu? Ja, was will ich? Ne? Weil ja auch, also wenn wir jetzt auch sagen, Produktmanagement ist ja eine Rolle, in die man, die ja auch einfach eine Führungsaufgabe auch hat, weil man ja eine Steuerungsaufgabe ja auch hat, weil man ja mit Teams zusammenarbeitet, mit Leuten zusammenarbeitet, man die Verantwortung für den Produkterfolg halt auch hat. Und das, ich glaube, auch viele Produktmanager in diese Rolle auch so hinein stolpern vielleicht auch in Unternehmen, weil sie schon in dem Unternehmen arbeiten, im technischen Bereich oder im Vertrieb und einfach für dieses Produkt schon eine gewisse Expertise haben. Und dann wird Produktmanagement aufgebaut und dann heißt es, willst du nicht diese Rolle übernehmen? Ne? Du bist jetzt unser Produktmanager und plötzlich sind sie es. Und dann vielleicht auch so das Thema dann halt ist, ja, kann ich das?
Genau. Ja, also der Quereinsteiger ist, so wie du es jetzt beschreibst, ist ja ein Klassiker im B2B-Produktmanagement, ja. Dass man sehr oft Menschen rekrutiert, die über Produkt- oder Markterfahrung verfügen und halt dann in diese Rolle, die dann in diese Rolle hinein wachsen, sagen wir es mal so. Ja. Das größte Spannungsfeld, das ich da erzählt habe, um das gleich vorwegzunehmen, ist, das wirst du wahrscheinlich bestätigen, ist die, weil eben das Stichwort Verantwortung jetzt bei dir gefallen ist, die Verantwortung für ein Produkt zu übernehmen, aber gleichzeitig keine unmittelbare Weisungskompetenz zu haben. Das ist eben das klassische Spannungsfeld im Produktmanagement. Und da leiden viele vor allem am Anfang darunter. Ja, wie kann ich denn das verwirklichen? Wie kann ich mit diesen Rahmenbedingungen überhaupt operieren? Ja, ich soll das Produkt zum Erfolg bringen, mit welchen Mitteln auch immer, und gleichzeitig, aber wir können nichts zu sagen. Ja. Und jetzt muss ich halt alle möglichen Stränge ziehen und alle möglichen Mittel einsetzen, um das Ziel trotzdem erreichen zu können. Und das ist, glaube ich, vor allem für die Quereinsteiger am Anfang die größte Herausforderung. Was sagst du dazu? In deinen Trainings, in deinen Beratungen?
Ja, und da ist, also auf jeden Fall, ich sehe dieses Spannungsfeld auch, und da ist aber doch, denke ich mir jetzt gerade so, genau dein zweites Learning, ne? Nämlich diese Fähigkeit, die Perspektive zu wechseln, ja der Schlüssel.
Ja, absolut.
Ja, also sich, weil wir ja eben nicht führen können, indem wir sagen können, du musst es jetzt aber machen, weil ich dein Vorgesetzter bin und ich dir das Machtwort habe, ja, sondern ich muss ja Menschen überzeugen und mitnehmen. Und damit ich das kann, muss ich mich einfach in die Perspektive hineinversetzen. Ein Satz, den mir mein Vater mitgegeben hat, ist, immer sich zu fragen, wie hätte ich es gern?
Ja, genau. Das drückt genau dasselbe aus, ja. Wie hätte ich es gern? Wenn ich, was weiß ich, Entwicklungsleiter wäre oder der Vertriebsmitarbeiter von einem Produkt, wie hätte ich es gerne?
Ja. Ja, auch hier, ne, vielleicht, also jetzt die nächste Frage, oder ne, die jetzt sich aufdrängt, ist, kann man das lernen?
Absolut. Ja, denke schon, ja. Also es gibt wahrscheinlich Menschen, die sind weniger dafür geeignet. Es ist halt auch zu einem gewissen Maß immer auch eine Frage des Talents. Ja. Aber ich denke, die meisten Menschen, die im Produktmanagement arbeiten, haben einen derartig weiten Horizont, dass man das auf alle Fälle sich erschließen kann, ja. Sich in einen anderen Menschen hineinzuversetzen. Und in seine Rolle und in sein Umfeld. Ja. Es geht, um das Thema jetzt vielleicht noch abzurunden, letzten Endes geht es darum, zwischen Interessen zu vermitteln, ja, und wegzukommen von den Positionen. Das ist eigentlich das, was in Konfliktgesprächen oder in Auseinandersetzungen der Neumann als erstes auftaucht, ist, werden Positionen vertreten und verteidigt. Und wenn man es schafft, hinter die Positionen zu schauen, wo liegen die tatsächlichen Interessen, auf denen diese Positionen aufbauen, dann lässt sich meistens so ein Kompromiss finden, der dann im Sinn von aller und im Sinn auch des Produkts wirkt.
Ja, also das dahinter rausfinden.
Ja, genau. Worum geht es eigentlich?
Ja, das geht ja auf so vielen Ebenen im Produktmanagement. Einmal für das ganze Thema Stakeholder-Management, ne? Wie gehe ich intern mit meinem Management, wie mit den Kollegen und so weiter um? Also auch, wenn da vielleicht Konflikte entstehen, wie das die aufzulösen. Und auf der anderen Seite auch mit in der Zusammenarbeit mit den Kunden und Anwendern, ne? Wenn ich dann rausfinden will, was wollen die eigentlich, was brauchen die eigentlich, was müssen die eigentlich wissen, damit sie das Produkt auch kaufen können. Ja. Also das ganze Thema User Research vor der Entwicklung, aber natürlich dann auch Kommunikation, Vermarktung, wenn das Produkt dann da ist. Also auch hier einfach die Intention zu verstehen, die die Kunden und Anwender dann auch haben. Also ist ein wichtiger Punkt. Ja, wenn du sagst, das kann man lernen, wie kann man da Was würdest du den Hörern und Hörerinnen da mitgeben, wenn sie sagen, okay, bin da noch nicht so gut drin? Wie könnten sie das angehen?
Sie könnten ein Training bei dir machen.
Guter Tipp, ja.
Ja, das ist im Grunde eine Praxisfrage. Das kann man üben, das kann man mit Rollenspielen üben, das kann man mit Zuschauen üben, mit Fragen, ja. Einfach nachfragen.
Ja. Also da sind dann vielleicht wieder die eigenen Limitierungen, ne? Also ich einfach trauen, einfach machen.
Ja. Weg vom Gedankenlesen,
Ja. Vielleicht da auch nochmal die als persönliche Voraussetzung dafür, dass Produktmanager und Produktmanagerinnen vielleicht auch einfach Menschen sein sollten, die gerne mit Menschen zu tun haben und da zusammen sind. Ja, aber jetzt nochmal eben zurück auf das Thema Produktmanagement. Wie hat sich's verändert, auch in den 40 Jahren, die du dich damit beschäftigst? Mhm. Was würdest du sagen, hat sich wirklich verändert und was überhaupt gar nicht?
Also es ist vieles erstaunlich konstant geblieben aus meiner Sicht, aber es gibt einen großen Faktor, der sich geändert hat. Und das hat eigentlich weniger mit dem Produktmanagement an sich zu tun, sondern mehr mit dem Umfeld, mit dem gesellschaftlichen Umfeld, wie sich das entwickelt hat. Und da war in den letzten 40 Jahren sicher der größte Treiber die technologische Entwicklung. Also das ist, wenn man da zurückgeht, also in der Zeit, wie ich begonnen habe, in den 80er Jahren, müsst ihr euch vorstellen, die Kommunikationsmittel damals waren ein Festnetztelefon, eine postalische Sendung, ein Brief, also ein Kuvert mit irgendwas drinnen. Ja. Und gelegentlich, wenn es wichtig war und Rechtsverbindlichkeit gebraucht hat, ein Fax. Ja. So, das war's. Ja. Und es gab kein Internet. Computer waren ausgesprochen selten, die ersten PCs sind damals erst aufgetaucht. Und es ist alles etwas, würde ich mal sagen, ruhiger, behäbiger abgelaufen, einfach aufgrund der noch nicht vorhandenen Möglichkeiten. So, dann sind die Jahrzehnte vergangen. Ja. Dann haben wir einen Schub nach dem anderen gehabt. Das erste waren also die PCs, die halt überall die Rechenverarbeitungspower auf den Schreibtisch gebracht haben. Der nächste Schub war dann das Internet. Dann sind die verbesserten Kommunikationsmöglichkeiten gekommen. Dann letztendlich dann die ganzen mobilen Devices, das mobile Internet, die Kommunikation noch einmal auf die Spitze getrieben hat. Also heute schaut das so aus, ich habe einen einfachen Zugang zu Informationen. Ich kann im Grunde alles sofort, also jetzt nicht alles in der Tiefe, aber zumindest so oberflächliche Informationen kann ich mal in Nullzeit verschaffen. Verteiltes Arbeiten ist möglich. Es ist egal, wo die Menschen sitzen, ob sie jetzt zusammen in einem Büro eine Besprechung haben oder drei Leute in Deutschland sind, einer in der Schweiz, einer in Tschechien und ein Kollege in Indien, spielt überhaupt keine Rolle. Es gibt dann nahezu Nullzeitkommunikation. Also es ist ganz allgemein, muss man sagen, das Rad dreht sich dadurch schneller. Es ist alles sofort möglich, es ist schneller Austausch möglich, es sind schnelle Entscheidungen möglich, es sind schnelle Reaktionen möglich. Und das hat wirklich alles verändert. Es treibt die Menschen sehr, sehr an. Ja, es ist nicht nur ein positiver Aspekt dran, natürlich, ja. Aber es hat auch die Auswirkungen, dass alle relativ stark getrieben sind im Moment. Ja. Das ist meine Beobachtung. Es ist also zum Beispiel auch die ganzen agilen Methoden, ja, die aufgetaucht sind. Das ist im Grunde ein Symptom, nicht nur Symptom, es ist mehr, es ist eine Konsequenz aus dem, dass das Rad sich jetzt so viel schneller dreht und drehen kann. Und dass man rasch reagiert auf Anforderungen, auf dass die Produktentwickler in so einer engen Zusammenarbeit auch mit Usern stattfinden kann und so weiter. Also ich würde sagen, technologiebedingte Umfeldänderung, die dazu geführt hat, dass alles sehr, sehr viel schneller geht. Und das hat also im die Arbeitsrealität im Produktmanagement, wahrscheinlich auch in vielen anderen Bereichen, ganz entscheidend verändert. Was gleich geblieben ist, ist das, wo wir vorher schon drüber gesprochen haben, das Spannungsfeld, dass eben ohne unmittelbare Weisungskompetenz trotzdem zu den Produkterfolgen der einen oder anderen Art verantwortlich bin. Und dass es im Grunde darum geht, dass man als Produktmanager alle beteiligten Kräfte dazu bekommen sollte, an einem Strang zu ziehen. Also das ist, ich habe da so ein Bild, das ich gern verwendet, also früher auch in Ausbildungen viel verwendet habe, ist, wenn man sich vorstellt, für Techniker sehr zugänglich ist. Man kann sich vorstellen, die Kräfte, die an einem Produkterfolg mitwirken, das sind Vektoren. Und die zeigen alle in unterschiedliche Richtungen. Und im Grunde geht es im Produktmanagement darum, diese Vektoren in dieselbe Richtung auszurichten. Ja, weil die resultierende halt dann eine wirklich mächtige Kraft wird.
Ja, siehst du da irgendwo, also wenn wir jetzt einfach diese technologischen Veränderungen, die ja jetzt auch nochmal zusätzlichen Fahrt aufnehmen, vielleicht durch das ganze Thema KI.
Ja. Die nächste Runde, ja.
Ja, genau. Dass wir da auch einfach ja einen Druck haben, auch auf die Produktmanager. Ne? Das ist, weil du hast ja gesagt, ne, am Anfang mit Fax und Telefon und
ja,
Post,
ja, sowas. Ist
irgendwie so ein bisschen behäbiger, ja. Ja, und jetzt haben wir überall Informationen verfügbar, ständig prasseln irgendwelche Sachen auf einen ein, die Umwelt verändert sich ja auch sehr schnell, daher ja einfach auch der Einsatz von agiler Methodik, agiler Arbeitsweise, um dem überhaupt in irgendeiner Form gerecht werden zu können.
Ja.
Dann kommt ja dann auch noch so ein Stichwort FOMO, ne, Fear of Missing Out, der da vielleicht diesen ganzen Druck noch weiter erhöht. Da wird jetzt ein neues KI-Tool, kommt jetzt noch zusätzlich, ja, damit muss ich mich beschäftigen und was passiert, wenn ich mich nicht damit beschäftige, was verpasse ich dann? Und gleichzeitig diese Konstante, dass ich sage, ich muss eigentlich die Leute ja in eine Richtung bringen. Also ich irgendwie, das fühlt sich wie ein ziemliches Spannungsfeld an.
Ja.
An der Stelle.
Ja. Ja. Ja, klingt für mich auch so. Also es sieht auch für mich so aus in der Praxis draußen. Es ist, die Zeit ist fordernder geworden. Ja. Und im Grunde, ja, sie bietet auch mehr Möglichkeiten. Ja. Also das ist, es war nicht so leicht mit jemandem. Sag, ist ein Beispiel. Ja. Ich habe vor ungefähr 25 Jahren habe ich begonnen, Online-Trainings für Produktmanager zu machen. Das war so, ja, ums Millennium herum etwa. Und wenn du damals versucht hast, einen Deutschen, ich bin Wien in Österreich, ja, wenn du damals versucht hast, von Wien aus einem Industriekunden in Deutschland ein Online-Training zu verkaufen, dann hast du gehört, also guter Mann herkommen, wissen Sie schon, ja, das ist... Es war vollkommen undenkbar, dass man online zusammenarbeitet, in der Art und Weise. Ja. Heute ist es ganz anders. Ja. Jetzt erzählst du mir, dass deine Online-Trainings der wahre Renner sind. Ja. Also es hat sich komplett verändert und die Möglichkeiten sind dadurch gestiegen. Ich muss jetzt nicht mehr nach Frankfurt fahren oder nach Düsseldorf, um dort eine Schulung abzuhalten und der ganze oft damit verbundene Overhead ist weg. Und den Overhead spare ich mir und den spart sich der Kunde. Und früher war halt diese Möglichkeit nicht gegeben. Also es ist nicht, ich möchte das jetzt nicht so darstellen, dass sich alles ins Negative gedreht hat, das will ich damit sagen. Die Möglichkeiten sind massiv gestiegen, gleichzeitig sind die Herausforderungen gestiegen. Es ist einfach durch die Geschwindigkeit, durch die Beschleunigung.
Ja, also ich denke auch, wenn wir dann halt solche Themen wie jetzt einfach Weiterbildung, ne, oder sich selbst Unterstützung holen, um den Job eben gut machen zu können im Produktmanagement. Das muss sich in den Arbeitsalltag des Produktmanagers gut einfügen können, damit es nicht noch ein zusätzliches To-Do on top ist. Weil sonst bleibt der Effekt ja auch ein bisschen aus. Aber ich wollte noch mal auf das Spannungsfeld zurückgehen, wenn wir dann sagen, okay, also wir haben irgendwie so eine hohe Drehgeschwindigkeit von allem.
Ja.
Ja. Und das bedeutet ja auch, wenn ich jetzt mit Teams zusammenarbeite, da dreht sich ja jeder.
Ja, ja.
Wahnsinnig schnell. Und das Umfeld dreht sich auch und die Kunden drehen sich auch schnell. Ja. Wie kann ich das als Produktmanager schaffen, da irgendwo diese Führungsaufgabe wahrzunehmen oder halt auch ja, umzusetzen, also diese Vektoren, wie du sie nennst, in eine Richtung zu bringen? Was sind da so deine, aus deiner Erfahrung, die Tipps?
Also spontan würde ich einmal sagen, mit 10 Meditationen. Aber es hat schon einen wahren Kern. Im Grunde, es geht darum, das Rauschen zu ignorieren. Ja. Es ist von dieser hohen Drehgeschwindigkeit, die du ansprichst, die hat damit zu tun, dass es oft auf den ersten Blick schwer beurteilbar ist für viele, was ist von Relevanz und was nicht. Und es wird sehr schnell heute Impulsen nachgegangen. Und es ist nicht immer notwendig, dem letzten Hype oder dem letzten Schrei oder der letzten jüngsten Idee jetzt sofort nachzugehen und auf dieses Thema aufzuspringen. Und gerade als Produktmanager, würde ich sagen, hat man hier eine große Verantwortung zu tragen, nämlich wirklich das Signal vom Rauschen zu trennen, um es in einer technischen Sprache auszudrücken. Also die Dinge, die so unruhig fluktuieren, auftauchen, wieder verschwinden, die innerlich auszublenden und in dem Führungsanspruch, den man hat, dabei auszublenden und das Team immer wieder auf die wesentlichen Punkte zu fokussieren und zu sagen, Leute, dort wollen wir hin. Ja, da ist unser Ziel, bleibt bei der Sache, führen wir das zusammen. Ja, spielt eine Rolle, hat vielleicht dort einen Raum und einen Platz, aber ist jetzt nicht Prior A. Ja. Sozusagen immer wieder auf die Baseline zurückzuführen.
Ja, ja. Also Fokus.
Fokus ist entscheidend.
Ja. Das setzt auch Klarheit voraus.
Ja.
Ne? Also dass man halt einfach auch klar weiß, wohin man will, was so die Zielsetzung ist. Ja. Also Zielsetzung jetzt nicht im Sinne von wir wollen diese und jene Umsatzmarke knacken oder diesen und jenen Marktanteil erreichen, sondern vielleicht auch das Thema Zielsetzung, also was will ich? Also wir machen ja Produkte, ne, im Produktmanagement, und diese Produkte, die lösen ja ein Problem. Und jetzt vielleicht auch ganz, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen groß klingt, aber die Frage, was will ich eigentlich in der Welt bewirken? Ne, was wollen
wir
den Produkten erreichen? Ne? Welche Probleme wollen wir lösen? Und dass das dann halt, dass das die übergeordnete Zielsetzung ist. Und die hängt jetzt, die wiederum liegt ja nicht im Produkt und in den technischen Features und Funktionen, sondern das liegt ja eben bei dem, was die Kunden und Anwender brauchen, ne? Was deren Problem und Zielsetzung ist.
Bei den Menschen, da sind wir wieder bei den Menschen. Es geht immer um den
Menschen. Da sind wir wieder. Ja. Das ist halt auch so. Ja, und dann halt einfach, ich muss das einfach verstehen, ne, was so dieses. Ich habe da oft in meinem Training den Satz: Don't fall in love with the product, fall in love with the problem. Ne? Und das ist so der Nordstern dann, an dem man sich orientieren kann. Und das, was ja dann die eigentliche Aufgabe im Produktmanagement ist, ne, also diese Strategieentwicklung, ne, den strategischen Produktbusinessplan auszuarbeiten und so weiter, das ist ja dann eigentlich das, was dir auch im Alltag dabei hilft, diesen Fokus zu halten.
Genau.
Und die Klarheit zu kommunizieren mit den anderen. Ja, also das bringt mich zum unserem nächsten Thema, vielleicht auch so der Punkt Erfolg, ne? Produkterfolg, Markterfolg. Wie kann man den herbeiführen? Was sind da so ja, wichtige Erfolgsfaktoren, ganz aus der Praxis, ne? Und was will...
große Frage. wenn ich das wüsste.
Ja, dann wäre es, ja.
Es gibt keine Formel. Es gibt keine Formel. Es gibt, im Grunde dreht sich alles um das, was wir jetzt bereits recht intensiv besprochen haben. Es geht darum, zu verstehen, was die Menschen wollen. Und sich da bestmöglich darauf einzulassen, ob das Produkt halt in die Richtung zu entwickeln, in die Richtung zu präsentieren, in die Richtung darzustellen und in die Richtung unter die Leute zu bringen, also ihnen das zu geben, was sie haben wollen. Und
ja.
Fallen gibt es viele. Also man kann man kann sehr viel falsch machen. Und es gibt meistens nur ein paar wenige Wege, wie man es richtig machen kann. Das ist das Typische eigentlich am Produktmarketing. Es gibt nicht immer nur einen guten Weg, um ein Produkt zum Erfolg zu bringen. Es gibt meistens mehrere, weil man hat Alternativen. Darin gibt es dann meistens auch noch eine beste Alternative. Aber selbst wenn man das weglässt, es gibt ein paar Möglichkeiten, wie man zu dem kommen kann, was man sich vorgenommen hat. Aber es gibt unendlich viele Möglichkeiten, wie man es verhindern kann. Und das ist das Problem eigentlich. All das auszufiltern und wegzulassen und zu umschiffen, die Stolpersteine zu vermeiden, zu erkennen, wo man drüber fallen könnte, in welche Gruben man fallen könnte, wo man sich selbst vielleicht überholt und solche Dinge.
Ja, also wenn es darum geht, auch so einen Erfolg herbeizuführen oder, ne, also das Thema, ich muss mich mit dem Kunden auseinandersetzen, mit dem Anwender auseinandersetzen, da Gespür für ihn entwickeln. Ich meine, da gibt es ja auch eine ganze Reihe von verschiedenen Frameworks oder Methoden, Tools, die ich eben nutzen kann. Hilft es da dabei? Also würdest du auch sagen, das ist schon wichtig, halt einfach auch die Methoden und Tools irgendwie einzusetzen, für sich anzuwenden? Oder ist es in der Praxis, in der Realität dann doch oft halt auch einfach die Erfahrung und das Gespür?
Also du weißt, ich bin sehr methodenkritisch. Ja. Vor allem... Also was mir missfällt an der Entwicklung in den letzten Jahren ist, dass eine Methodenverliebtheit sich eingestellt hat, die zu einem Heilsversprechen wurde. Ja, mach das so, dann wirst du X erreichen, verwende Y, dann kannst du Z machen. Und das ist gelogen. Ja. Methoden haben aus meiner Sicht sehr wohl einen Sinn, und zwar dahingehend, dass sie sehr, sehr gute Modelle sind, die das eigene, mit dem anhand dessen man das eigene Verständnis entwickeln kann. Also ich nehme irgendeine Methode her, was weiß ich, um eine Zielgruppe zu definieren zum Beispiel, ja, dann, wenn ich dieser Methode folge, dann lerne ich damit, worauf kommt es wirklich an? Was ist das Entscheidende bei einer Zielgruppendefinition? Welche Bedingungen muss eine solche Definition erfüllen? Ja? Und früher oder später komme ich dann an einen Punkt, wo ich diese Methode nicht mehr brauche, einfach weil ich weiß, wie das Ergebnis sein muss. Und dann entsteht so etwas wie eine Tiefenstruktur in mir. Und ich arbeite anhand von einer nahezu unbewussten Kompetenz da entlang und komme dann genauso zu einer sehr guten Zielgruppendefinition, wie wenn ich genau der Methode entlang gearbeitet hätte. Das ist aus meiner Perspektive der Hauptsinn von den ganzen Methoden. Ja. Die eigene Entwicklung zu fördern und voranzukommen mit der Entwicklung des eigenen Skillsets. Ja. Aber nicht, um das entlang zu beten. Und da kann man so viel sozusagen dann den Geist vergessen oder übersehen, der eigentlich in der Methode steckt, wenn man da einfach nur die Formel entlang versucht zu arbeiten.
Ja, ich sehe das ganz genauso, weil also so diese Methoden, das sind, oder überhaupt, also es gibt einfach kein Kochrezept für Produktmanagement, wo man dann sagt, ne, diese und jene Zutaten und dann schmeckt das hinterher. Und die Methoden sind auch keine Ausfülltemplates, wo ich dann einfach, dem ich einfach nur stumpf folgen muss, sondern wenn ich mich mit den Methoden beschäftige, ne, oder dass ich muss sie schon anwenden und mich auch damit beschäftigen, aber ich muss eigentlich die Denkweise dahinter lernen.
So ist es ja. Und die Grundprinzipien, ja, die dem dahinter liegen. Ja. Warum geht es da eigentlich?
Ja. Und damit geht es gar nicht mehr um die Methoden, ne, sondern es geht einfach um. Und dann sind wir eigentlich wieder bei dem Punkt von ganz vom Anfang, dass bei so einem Produktmanager gar nicht um fachliche Dinge geht, in allererster Linie, sondern viel im Persönlichen einfach liegt, ne? Und in dem, ja, wie man die Sachen dann ansetzt. Bleiben trotzdem noch mal ganz kurz bei dem Produkterfolg und Misserfolg, weil du ja das auch angesprochen hast, dass man ja auch ganz viel machen kann, um den Erfolg zu verhindern. Woran erkennst du, wenn du jetzt auch mit deinen Kunden und so weiter zusammenarbeitest, woran erkennst du innerhalb kürzester Zeit, ob ein Produkt eine echte Marktchance hat oder nicht? Ob das funktioniert oder nicht? Was sind so die 2, 3, 4 Warnlampen?
Ich kann es nicht sagen. Wenn du mich jetzt so in die Situation versetzt, ich sitze vor einem Produkt und soll beurteilen, was ist es oder wird da was draus, ja, dann ist das Erste, was einsetzt, meine Intuition, auf der ich vertraue und die halt auf Basis von den 40 Jahren Erfahrung entstanden ist. Und dann sage ich, okay, ich glaube nicht, dass das fliegt, ja. So, und dann, erst dann kann ich beginnen, darüber nachzudenken, woher kommt, was meine ich damit eigentlich, woher kommt das und warum bin ich jetzt so spontan zu diesem Schluss gekommen? Und das sind dann halt, mein Gott, die üblichen Verdächtigen, ja, die sich dann herausstellt, dass das, ich weiß nicht, dass es vielleicht zu früh ist, dass das Produkt nicht reif ist für den Markt. Also einfach aus dieser zwanghaften First-on-Market-Geschichte heraus, ja, dass da zu schnell versucht wird, was rauszudrücken, was eigentlich dann ja, so massive Qualitätsmängel hat. Ja. Oder dass ich eine andere Möglichkeit wäre, dass ein Launch nicht sauber vorbereitet ist und dass sich das abzeichnet. Ja. Man sagt, okay, das wird niemand nehmen, eine Punktladung. Ja. Weil da fehlt so viel und vor Überlebungen sind nicht angestellt und so weiter. Oder es ist eine andere Möglichkeit, es ist ganz offensichtlich, dass das Produkt am Markt vorbereitet wurde. Es ist auch vorstellbar. Oder dass irgendwelche internen Konflikte so sichtbar sind oder nur halb sichtbar sind, irgendwie schwellen, die dann verhindern letzten Endes, dass da was draus werden kann. Ich weiß nicht, dass eine Abteilung gegen eine andere arbeitet oder so. Ja. Also es ist, man muss dann genauer hinschauen und dann kann man sich selbst analytisch erklären. Aber heutzutage muss ich sagen, ich arbeite sehr viel mit dieser besagten Intuition, aber ich glaube, das hat jeder, der jahrzehntelang in irgendeinem Feld arbeitet. Das geht am Tischler wahrscheinlich genauso, wenn der ein Werkstück anschaut oder ein Vorhaben anschaut und sagt, naja, leider mit dem Holz geht das nicht. Ja. Und,
ja. Ja. Also auch wenn halt einfach, ich meine, wenn man natürlich auch beim Produktteam oder beim Produktmanagement-Team auch feststellt, da sind irgendwie, bleiben Antworten schuldig, ne? Da sind Fragen offen.
Ja, da kommt keine Antwort. Ja, genau so. Ja, genau das. Ja, ja. Du kennst das. Du weißt, was ich meine. Ja, so, das war der falsche. Ja.
Ja, genau. Es wird dann bleibt so ein bisschen schwammig. Ne? So, für wen ist es genau? Und, oder zu generisch. Mhm. Zu generisch. Dass das so ein bisschen bleibt. Ne? Jetzt geht es ja auch um Vermarktung bei dir, also ist ja auch eben das Thema, mit dem du dich ja beschäftigst und du hast ja auch eben dein jüngstes Werk von diesem Jahr, wo es diesem Thema gewidmet, Vermarktung erklärungsbedürftiger Produkte. Warum fällt es denn vielleicht auch gerade so diesen technischen Unternehmen so schwer, ihre Produkte verständlich zu kommunizieren?
Das hat sehr oft zu tun mit dem eigenen hohen Informationsstand. Ja, also wenn du in einem technischen Gebiet arbeitest, wo du entwickelst und oft sehr komplexe, ausgesprochen sophisticated Lösungen erarbeitest, dann hast du eine gewisse technische Tiefe da, Tiefgang. Ja. Vorausgesetzt, dass das Produkt was heißt, dass das eine tatsächlich gute Lösung ist. Aber der Tiefgang ist dann da. Ja. Und es ist für jemanden, der über so hohes Wissen, Know-how und Verständnis der Zusammenhänge verfügt, oft sehr schwer nachzuvollziehen, dass ein möglicher Kunde diesen Informationsstand nicht hat. Und selbst wenn man jetzt als Anbieter davon ausgeht, okay, die Kunden haben einen niedrigeren Informationsstand, dann wird der trotzdem immer noch viel zu hoch eingeschätzt. Also in den meisten Fällen, um es ganz kurz zu sagen, in den meisten Fällen wird einfach überschätzt, wie wenig die möglichen Kunden über das Produkt und die damit in Zusammenhang stehenden Verfahren tatsächlich wissen und verstehen können. Und dass man sehr viel weiter unten ansetzen muss in der Kommunikation, um verständlich rüberzukommen.
Glaubst du, dass jetzt auch so ein Thema wie KI da was dran verändert oder eine Auswirkung darauf hat, wie die Kunden sich informieren?
Muss ich ehrlich sagen, in diesem Kontext habe ich es noch nicht betrachtet. Ja. Ganz spontan würde ich sagen, auf jeden Fall. Ja. Also die KI wird ja zur Auskunft da jetzt. Ja. Wenn man irgendwas wissen möchte, dann wird nicht mehr mit Keywords gesucht, sondern es werden Fragen gestellt. Es kommen dann Antworten, die mehr oder weniger richtig sind. Und Kunden werden das sicher in Zukunft auch einsetzen, um sich über bestimmte Fachgebiete oder bestimmte Zusammenhänge zu informieren. Die Frage liegt aber, glaube ich, woanders. Ne? Das setzt ja voraus schon eine gewisse Aktivität beim Kunden. Es geht aber eigentlich darum, also bei der erfolgreichen Vermarktung von erklärungsbedürftigen Produkten geht es im ersten Schritt einmal darum, die möglichen Kunden aus der Passivität rauszuholen, ja, also die Aufmerksamkeit zu erzielen. Mhm. Und da ist die KI nicht wirklich eine Hilfe, ja, weil ich muss ja den Prospekt irgendwie dazu kriegen, dass er sich informiert. Das ist aber bei solchen Produkten eigentlich selten der Fall.
Ja, so das Problembewusstsein bei dem Kunden eigentlich irgendwo nochmal rausarbeiten. Ja, wobei, das Produkt löst ein Problem, der Kunde spürt auch irgendwo, dass er das irgendwo knirscht. Er kann aber er ist einfach auch nicht lösungsbewusst, also er weiß jetzt nicht, was er dagegen tun kann, aber er würde ja dann schon anfangen, vielleicht irgendwo zu recherchieren und zu sagen, okay, haben andere, knirscht es bei anderen auch oder was steckt da eigentlich dahinter?
Ja, in dem Zusammenhang kann es passieren.
Ja. Also das ist vielleicht schon auch was, womit sich dann auch Industrieunternehmen im Marketing beschäftigen dürfen, wie eben auch KI vielleicht diesen Vermarktungsprozess.
Das ist ein eigenes Thema, ja. Die Recherche. Auf jeden Fall.
Ja.
Um da ganz kurz was dazu zu sagen, im Wesentlichen erleben wir da eine Veränderung der Kundenlandschaft. Es ist der Landschaft, die sich Kunden darstellt. Ja. Es war lange Zeit nur die Rede davon, wie nützlich KI jetzt im Marketing ist, weil man das schön Bilder erzeugen kann und so schön sich die Texte schreiben lassen kann. Geht überhaupt nicht mehr darum. Es geht darum, wie sehr verändert KI die Landschaft für die Kunden. Und das ist insofern eine Veränderung eingetreten, als jetzt einfach das sehr viel mehr Nivellierung eingetreten ist. Weil im Grunde kann sich jeder jetzt sehr, sehr ansprechende Außendarstellung zulegen und KI unterstützt, die aber alle sehr generisch sind und sich alle ähneln. Ja. Das heißt, ein Kunde blickt jetzt metaphorisch besprochen, auf eine Wüste, auf eine endlose Wüste von ähnlichen Angeboten. Ja. Und da kommt es heute mehr denn je darauf an, als Anbieter aus dieser Wüste positiv herauszustechen und da eine Insel reinzusetzen, eine Oase, wo wirklich Inhalte da sind, wo Content da ist, wo die Einzigartigkeit sichtbar und spürbar wird. Das sehe ich als die wesentlichste Veränderung jetzt fürs Marketing, die von dem weitreichenden KI-Einsatz ausgelöst wird.
Also im Kern, ne, so diese,
ja,
der Kern, genau, bleibt.
Ja.
Denke ich, können wir jetzt auf jeden Fall auch so mitnehmen hier aus der Folge, ne, wenn wir sagen, wir sprechen darüber, was hat sich im Produktmanagement verändert und wie, wenn wir in die Zukunft gucken, wie wird es sich auch weiter verändern, wenn sich das Rad immer schneller dreht, eben dieses sich rückbesinnen auf den Kern, auf den Fokus, ne, was brauchen die Kunden, und das ist ja auch dieses Zwischenmenschliche, ne, mit der Intuition, mit dem sich in den anderen hineinversetzen, dass das halt einfach auch so diese Punkte sind, die es dann braucht und die ja KI auch nicht und auch sonst kein anderes Tool in irgendeiner Form ersetzen kann. Und somit dann ja auch, kann man sagen, das Produktmanagement ist...
Absolut, absolut. Also das Arbeiten auf der Bedeutungsebene, auf der Kontextebene und strategische Arbeiten sind dort angesiedelt, das bleibt uns. Ja. Und vor allem diese wirklich klare Darstellung von Einzigartigkeit ist was also in einem generischen Umfeld ganz besonders wichtig geworden ist.
Ja.
Du hast jetzt immer wieder die Menschen betont und ich offensichtlich auch. Also es gibt tatsächlich im ganzen, bleiben wir mal beim Produktmarketing, es gibt im Grunde eigentlich am Ende des Tages immer nur um die Menschen. Weil da werden so viele Unterlassungen, die wir oft begegnen. Das ist, wenn ich das Sprichwort hernehme, technische Exzellenz, ja, wie toll irgendwas realisiert wurde, ja, dann hat das noch lange nichts zu tun mit einem tatsächlichen Nutzen. Weil ich kann etwas auf ganz wunderbare Art und Weise verwirklichen, aber es bringt keinen Nutzen. Ja. Selbst wenn es einen Nutzen bringt, muss das noch keinen Bedarf abdecken. Das ist der nächste Irrtum. Weil ich kann ein Produkthersteller für einen wahnsinnig hohen Nutzen bietet, aber es gibt keinen Bedarf dafür. Ja. Wenn man eine Produktionsmaschine, die schafft 10.000 Einheiten in der Stunde, Kunde braucht es aber nur 3.000. Okay. Nutzen geht vollkommen am Kunden vorbei. Ja. Der Nutzen geht am Bedarf vorbei. Ja. Und selbst wenn ein Bedarf abgedeckt ist, ja, heißt, solange etwas tatsächlich ein Bedürfnis eines des Kaufentscheiders abgedeckt wird. Das ist ja die letzte Ebene, die absolut oft übersehen wird. Und man sagt, wir verkaufen ja an Unternehmen, da spielen ja die persönlichen Motive keine Rolle. Absolut nicht wahr. Es geht sehr, sehr oft darum, dass halt jemand eine Kaufentscheidung einfach trifft, weil er im Unternehmen was erreichen möchte. Oder für das Unternehmen was erreichen möchte, wenn er der Inhaber ist. Also da spielen persönliche Motive eine sehr große Rolle. Und diese Kette, die von der technischen Exzellenz über den Nutzen, ja, den Bedarf bis zum Bedürfnis, das ist eine lange. Ja. Und da sind wir als Produktmanager, da sind wir Produktmarketer, da sind wir sehr gefragt, genau das für die technischen Unternehmen, für die B2B-Anbieter zu erledigen.
Ja, da Klarheit drüber zu schaffen. Ja. Vielleicht zum Abschluss, welchen Ratschlag möchtest du oder würdest du den Führungskräften und im Produktmanagement und den Produktmanagern von heute mitgeben?
Im Grunde etwas, was wir vorher schon gestreift haben, möglichst das Rauschen ausblenden. Dann fokussiert arbeiten und vor allem langfristig denken. Es ist diese Kurzfristigkeit, die jetzt eingerissen ist, wo es also immer Quartalsergebnisse gibt und das schnell irgendwelche Zahlen verwirklicht werden sollen. Man muss ganz rasch am Markt sein. Die sind nicht immer, es ist manchmal sicherlich das Richtige zu tun, ja. Aber in vielen Fällen ist es günstiger, wenn man sich einen langen Atem holt und langen Atem nimmt und langfristig am Erfolg arbeitet. Die wirklich nachhaltigen Erfolge, die entstehen auf langfristiger Ebene. Das passiert nicht über Nacht.
Ja, ja.
Also Fokus gibt Grund und Vision, langfristige Vision. Das ist ganz wichtig.
Ja, vielen lieben Dank, Erwin. Das ist das perfekte Schlusswort. Vielen Dank für deine Zeit und dieses interessante Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht. Und auch dir, liebe Hörer, liebe Hörerin, vielen Dank fürs Einschalten. Und
ja, auch von mir herzlichen Dank. War Spaß, wirklich sehr nett mit dir zu plaudern, Bernadette. Und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Und deinen Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Und ja, keep cool und langfristig.
Tschüss. Jawohl, danke. Tschüss. Das war die Folge. Danke fürs Einschalten. Meld dich gerne bei uns, wenn du einen Gedanken, eine Frage oder ein Feedback für uns hast. Wir freuen uns immer über Rückmeldungen und wenn wir unsere Hörer und Hörerinnen persönlich kennenlernen können. Vielleicht hast du auch einen Themenwunsch oder eine Idee für einen Podcast-Gast hier für den Produktmanagement-Impuls. Dann schreib uns auch das oder stell gerne den Kontakt direkt her. Wir machen den Podcast für dich, für euch und wollen natürlich passende Themen besprechen, die dir, die euch unter den Nägeln brennen. Also lass es uns wissen. Alle Kontaktinfos zu uns findest du in den Shownotes. Und diese Kontaktinfos gelten natürlich auch, wenn du Interesse an unseren Angeboten hast und mit uns zusammenarbeiten möchtest. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, liebe Grüße!